Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Marcel Reif.
Guten Tag. Es gibt Menschen, die nicht einfach nur kommentieren. Sie prägen Generationen. Er ist die Stimme großer Fußballnächte. Der wohl bekannteste Sportjournalist Deutschlands. Ein brillanter Analytiker und ein Mann mit Haltung und Humor. Ob bei RTL, ZDF, Sky oder heute als gefragter Autor und Moderator. Marcel Reif steht seit Jahrzehnten für Sprachkraft, Präzision und Leidenschaft. Und genau diese Leidenschaft bringt er heute mit zu uns. Bitte begrüßen Sie mit mir Marcel Reif. Marcel, mein Lieber, du hast seit Jahrzehnten den deutschen Sportjournalismus geprägt wie kaum ein anderer.
Wenn du das sagst, Walter.
Wann hast du denn die Leidenschaft für den Fußball und vor allem das Erzählen über den Fußball entdeckt?
Zwei völlig verschiedene Welten. Über den Fußball erzählen wollte ich nie. Das war, weil ich den Fußball mit 4 Jahren, glaube ich, habe ich das erste Fußballspiel mit meinem Vater in Warschau gesehen. Und diesen Tag kann ich dir heute noch von A bis Y erzählen. Ich kann dir sagen, welche Musik bei Halbzeit gespielt wurde. Brasil, dieser ta-da-da-di-da-di-da-di. Wenn ich das heute höre, bin ich wieder in Warschau, bin so groß. Alleine mit meinem Vater auf dem Motorrad zu diesem Spiel gefahren. Da hat dieses Gift zu wirken begonnen. Und dann kamen noch einige Fußballstationen dazu. Jedenfalls war das, blieb deshalb, sage ich, weil ich eine Zeit lang Menschen angelogen habe. Ich habe gesagt, komm, ist doch nur Fußball. Wenn Fußball vorbei ist, dann wollte ich mich wichtig machen. Heute weiß ich, ich würde nicht hier sitzen, ich würde nicht mit dir reden, du würdest mich nicht hier was prägen, ich würde nicht ökonomisch so dastehen, wie ich dastehe, wenn ich nicht zum Fußball gekommen wäre und zum Erzählen über Fußball. Ich wollte es aber deshalb nicht, weil ich wollte mir dieses Hobby nicht durch Arbeit kontaminieren. Ich wollte politischer Journalist werden, ich war Korrespondent in London. Ich habe viele Stationen, ich war auf dem Weg zum Chefreporter des Heute-Journals, das behaupte ich nicht, wurde mir angeboten, da war ich aber schon beim Sport im Board. Ich bin dann doch zum Sport gewechselt, weil manches sich nicht so ergeben hat, wie ich wollte. Und da war ich beleidigt, da habe ich gesagt, da mache ich das, was ich... So, dann zack. Und ich habe mich seit dann nicht in den Schlaf gemeint.
Das kann ich nachvollziehen, dass du da einen guten Weg gegangen bist. Warst du selbst Sportler?
Ich habe selbst Fußball gespielt und in der Rückschau, das darfst du nicht machen. Wenn du das jetzt machst, muss ich dir erzählen, dass ich eine der größten unentdeckten Fußballerkarrieren dieses Planeten und darüber hinaus.
Unerkannt.
Leider. Nein, ich habe alle jungen Mannschaften beim ersten FC Kaiserslautern durchgespielt und an der Schwelle zum Profi. Es gab das eine oder andere Gespräch. Willst du, wollen wir wollen, würdest du wollen, sind meine Eltern von Kaiserslautern nach Heidelberg gezogen. Und dann war das eine Schnittstelle. Und dann habe ich gemerkt vor mir selber, ich werde nicht Weltfußballer. Und das wäre aber der Anspruch gewesen.
Aber allein die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen denjenigen, die heute Weltfußballer sind und die zu kommentieren und zu wissen, es reicht nicht, ist ja schon eine sehr kluge Entscheidung.
Na, vor allem habe ich offenbar geahnt, dass ich länger dabei bleiben würde als die Kollegen. Aber
und vielleicht hinten raus mehr Geld verdienen als vorne raus.
Ich sag mal so, pass auf, das ist vorbei. Das war sehr schnell vorbei. Ich habe ein bisschen manchmal vorm Fernseher gezuckt und dachte, sag mal, mit dem und gegen den habe ich doch gespielt.
Ah ja?
Das konnte ich eigentlich doch mindestens so gut. Nein, mir fehlten deutsche Gene. Ich war, wenn es 1-0 stand, war ich der Veranstalter Rauschen der Feste. Bei 0-1 hast du mich nicht gesehen. Ach so. Und das erreicht die Mentalität nicht für einen Profi.
Ein bisschen Basler DNA meinst du, ja?
So ein bisschen, nur der hat was draus gemacht und ich habe auch was draus gemacht.
Ja, sehr gut. Du, wir sind ja heute bei vielen Sporterlebnissen dabei. Wir sehen Tennis jetzt wieder auf ganz hohem Niveau. Es gibt auch wieder einen Deutschen, der mitspielt. Was macht denn für dich als Moderator, aber vor allen Dingen als Zuschauer ein wirklich gutes Sporterlebnis aus? Ist es das Spiel? Also ist es tatsächlich der Ehrgeiz?
Aus brauchst du nichts mehr, das Spiel. Es ist das, bleibt mir beim Fußball, da bin ich richtig dabei. Aber warum soll es beim Tennis anders sein? Es ist das Spiel der kleinen Jungs, das von den Großen gespielt wird. Wenn es das nicht ist, und das nicht in mir weg, diese Emotion und diesen infantilen Ansatz, bin ich weg. Ich habe die besten Fußballspiele, frag mich nicht, die besten Fußballspiele waren die, wenn meine Söhne so mit 8, 9 oder 10 sonntags gekickt haben. Dann bin ich von, musste ich von einem Stadion in einem Fußballplatz zum anderen auf dem Dorf. Wenn die gewonnen haben, haben sie gelacht. Und wenn sie verloren haben, haben sie geheult.
War das Wochenende vorbei.
Mhm. Und wenn ich das nicht spüre, beim Champions-League-Finale, bei einem WM-Finale, bin ich emotional weg. Und dann ist das für mich kein, hat er, verliert es alles, was diese Sache für mich ausmacht.
Interessant, dass du das sagst. Ich war selbst Sportler, war Tennisspieler. Und bei uns unterscheiden wir genau zwischen diesen beiden Spielertypen. Wir haben Menschen wie McEnroe und Menschen, ich muss in meine Generation gehen, und Menschen wie Connors. Der eine hat das Spiel geliebt, den Ball geliebt und damit gespielt. Und Connors hat den Ball gehasst und draufgeträgt. Mhm. Wer erfolgreicher war, das hat die Geschichte gezeigt.
Es geht beides. Nur wenn du mich fragst, wo möchte ich dabei sein, was kann ich vermitteln? Also schau, wenn ich in Champions-League-Finale kommentiert habe, Schlusspfiff, die einen jubeln und sie jubeln hoffentlich wie kleine Kinder, machen sie in der Regel. Konfetti, tralala. Was hab ich mich vorwiegend gekümmert? Ich habe nach rechts geguckt, das, was in die Kameras weinenden nicht zeigen, die verloren haben. Und ich will sehen, wenn die richtig unten waren, richtig traurig, wie kleine Jungs, die ein Spiel verloren haben, hat mich das Ganze wieder versöhnt. Und dann sind alle Ablösesummen und alles, was heute in den Irrsinn abdriftet, ist alles für einen Moment ad acta gelegt. Dann bin ich wieder mit 4 Jahren in Warschau im Stadion.
Sag mal, du hast natürlich eine Lieblingsmannschaft. Wie schaffst du es, das zu verbergen? Oder verbirgst du es nicht? Also man unterstellt dir natürlich die Fanliebe zu dem besonderen Verein, der uns wahrscheinlich beide eint. Aber du versuchst es doch.
Aber zumindest, mein Lieber, meine traurige Wahrheit ist, ich habe das soeben gerade gesagt, ich habe meine ganze Jugend von knapp 8 bis 18 beim ersten FC Kaiserslautern verbracht. Wenn du heute sagst, sind Sie Fan von irgendeinem Club? Sag ja, vom ersten FC Kaiserslautern. Oh. Keiner, der sagt, Sie müssen doch objektiv, sondern, oh.
Ja.
Sagt man, oh. Du sagst, hören Sie bitte auf mit dem Mitleid. Nein, das ist so, weil du da hängen bleibst. Der Warschauer Club, der heißt so Legia, damals hießen sie den Zentrale Wojskowy Klub Sport, oder der Zentrale Armeesportclub. Ob ich will oder nicht, ich gucke am Montag, wie hat Legia gespielt, wie hat der FCK gespielt. Und danach nähere ich mich allem anderen. Den Rest habe ich irgendwann mal für mich geregelt. Ich bin ein Fan von gutem Fußball. Wer mir den liefert und wer mir den Spaß an dem Spiel
schöner
liefert,
Satz,
der ist, dessen Freund bin ich.
Ich kann das mit Kaiserslautern so ein bisschen nachvollziehen. Ich bin Rheinland-Pfälzer und Kaiserslautern war ja, wenn man jetzt die Tuskoblenz mal außen vor lässt und nicht die 40er Jahre zurückgeht, war ja immer der einzige Verein, der in der Bundesliga gespielt hat. Von daher kann ich das auch den Leidensweg ein Stück weit mitvollziehen.
Ich habe Fritz Walter noch erlebt dort. Mir hat der Fußball dort, dann können wir meine Biografie vielleicht irgendwann mal zur Seite tun, mir hat er das Leben gerettet oder, um es noch etwas deutlicher zu machen, den Arsch gerettet. Ich war knapp 8. Ich konnte keine Sprache vernünftig. Nicht Deutsch, denn wir kamen aus Polen über Israel. Ich konnte nicht Hebräisch, deswegen bin ich in Israel gescheitert als 7-Jähriger. Ich konnte kein Polnisch. Und wenn ich ein bisschen konnte, wollte das in Kaiserslautern niemand hören. Das heißt, ich musste in der Schule als 8-Jähriger Drittklässler eigentlich in die erste Klasse zurück. Dieses ist
bitter.
Wir beide, egal wie alt wir sind und wer immer hier noch im Raum ist, das kriegen wir schon, wir finden eine gemeinsame Ebene. Aber ein 6-Jähriger soll mit einem 8-Jährigen, ein 8-Jähriger mit 6-Jährigen eine Ebene finden, hoffnungslos. Das ist die Hölle. Das war traumatisierend. Das werde ich nie vergessen. Und meine Mutter war schlau und hat mich beim FCK, weil in Kaiserslautern, wir waren in Kaiserslautern gelandet,
klar,
FCK, wusste, dass ich ganz gut kicken kann, hat mich hingeschafft. Nach 1-2 Fremdelsessionen waren die in deren Mannschaft. Ich war froh, dass ich in ihrer Mannschaft war. Das hat mir mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein, mein Lebensgefühl zurückgegeben. Und deswegen bin ich diesem verdammten idiotischen Kindersport dankbar bis heute. Bis heute. Und deswegen bin ich da. In Kaiserslautern ist das für mich mehr gewesen als nur, wo hast du denn mal als Junge gekickt, sondern das war mehr. Ich habe dann schnell Deutsch gelernt. Sprachen sind mir daraus geblieben. Aber der Wahn für Sprachen. Also heute, wenn ich.
Gut, dein Wortwitz ist ja das, was deine. Das ist dein wichtigstes
Instrument,
natürlich.
So. Ja. Und Ich bin, wenn ich in Südkorea war, Fußball, WM 202, Korea oder Japan, und ich konnte mich nicht im Restaurant ausdrücken. Die Kollegen haben mich angeguckt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Aber niemand verlangt doch von dir, dass du Koreanisch kannst. Ich bin verloren, ich kann nicht. Und dann richtig das Trauma wieder hoch, niemand versteht mich. Und niemand wird mit mir spielen, niemand wird mit mir reden, niemand. Bis heute
Chip ist on das the so.
Deswegen, ja, deswegen der Fußballer, mit dem habe ich mehr zu verdanken, als du denkst.
Ich möchte gerne den Fußballsport eine Sekunde verlassen und möchte über dich als Journalist und auch als Medienprofi sprechen. Wir erleben ja in der jetzigen Zeit schon eine ungewöhnliche Zeitenwende, auch in der Medienpolitik. Fake News sind überall, ist ganz schwer zu unterscheiden. Aus meiner Sicht gab es das früher zumindest in der Häufigkeit und in der Aggressivität nicht. Und wir stellen ja auch fest, dass wir weniger Menschen für den Journalismus, für das Wort, für die Sprache begeistern. Wenn du heute jemanden triffst, einen jungen Menschen, der in den Journalismus möchte, was rätst du ihm? Wie wird dieser Mensch erfolgreich?
Indem ich ihm sage, denk jetzt erstmal nicht daran, wie du erfolgreich werden kannst, sondern denk mal daran, wie wichtig Journalismus ist. Das war mal die vierte Kraft im Staate, so habe ich das in meinem Politikstudium gelernt. Und wenn Fake News sich breit machen dürfen, hüllt das unser Lebensmodell aus, hüllt das Demokratie aus. Womit das zusammenhängt, mit auch mit den sozialen, Klammer auf, asozialen Medien, mit anonymen, pseudo-anonymen Plattformen, wo jeder Dinge behaupten kann, wo dann eine Blase entsteht. Und das geht ja weiter. Ich komme sofort zu dem jungen Menschen, der Journalist werden wir zurück. Aber schau, die Diskussionskultur, der Diskurs ist eine Grundvoraussetzung für Demokratie. Wir beide streiten uns bitte über ein Thema. Du hast Argumente, ich habe Argumente. Am Ende, im Idealfall, laufe ich zu dir über oder du zu mir und sagst, ich habe es verstanden, du hast recht. Und wenn nicht, muss jemand kommen und sagen, okay, jetzt stimmen wir ab. Das setzt sich jetzt durch, weil es die besseren Argumente sind. Der andere wird es möglicherweise nicht nachvollziehen können, aber er wird es mittragen müssen. Das ist Demokratie. Dazu braucht es Information. Wenn du behauptest, im Himmel ist Jahrmarkt und da draußen ist jetzt stockdunkel und ich sage, das ist nicht stockdunkel, wir können ja gucken. Dass du gucken, muss ich nicht. Ich habe ein paar Follower, die behaupten das auch. Verstehst du, das ist jetzt ein Horrorszenario, aber es ist die Wahrheit. Und wir verlernen zu streiten. Wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du schlecht.
Na, wir verlernen zu streiten. Wir verlernen auch die Fähigkeit zum Konsens.
Zum Konsens.
Wir verlernen auch die Fähigkeit, der wunderschöne englische Satz, der sagt, let's agree to disagree. Man geht auseinander. Man
But sagt, let's go on.
Genau.
And for the best of it.
Ja.
Aber dazu müssen wir beide anerkennen, es gibt ein Größeres als deine und meine Meinung, sondern ein funktionierendes Gebilde. Und wir sind mit, und jetzt zurück zu dem jungen Menschen. Das ist ein höchst verantwortungsvoller Beruf. Schau, wir zeigen mit dem Finger sogar nach Amerika jetzt. Trump, wie schlimm alles ist, wie der die Demokratie aushöhlt. Ich erinnere mich an den Wahlkampf. Trump ist nicht meine Linie. Jetzt gibt's dort Fox und CNN. Ich habe irgendwann mal, am Anfang dachte ich, ja, die haben ja recht, natürlich. CNN kann mit Trump nichts anfangen, die haben ja völlig recht. Je mehr ich es geguckt habe, desto verdächtiger wurde mir CNN. Fox wusste ich. Das ist eine reine Plattform, eine Wahlplattform für Trump. CNN sollte bitte wenigstens etwas sein,
was nahe der Objektivität,
wenn es bitte geht, so objektiv wie möglich und bemüht um Objektivität, weil es um eine der größten und die größte Demokratie dieser Welt und unsere Leitwährung ein bisschen geht, die USA. Wenn Trump über Wasser, der alte Spruch, über Wasser gelaufen wäre, hätte CNN gesagt, er kann nicht mal schwimmen. Das ist irgendwann, hat das mit Journalismus nichts zu tun, mit Nachfragen, Bewerten.
Du sprichst jetzt natürlich zwei Medien an. Das kann man aber, ich glaube, durch alles ziehen. Ich
wollte nur eben die zwei Beispiele, diese Extreme.
Ja, aber mir ist das wichtig, nochmal zu unterstreichen, umso extremer die eine Seite wird, umso mehr extrem wird auch die andere Seite. Und das ist eben die große Gefahr.
Und da wundern wir uns in Deutschland über die Wahlergebnisse, weil all das, was wir jetzt eben wortreich beklagen, macht wen stark? Die Mitte, die das Land tragen soll? Nein, macht die Extreme stärker.
Gut, wenn du natürlich hingehst und die Mitte immer mehr aufweichst und immer größer und immer lieber, immer weniger schärf.
Handlungsfähig.
So, dann müssen die Ränder stärker werden. Das war all sicherlich das nicht der schnellste
und
Weg.
Und deswegen mache ich mir Sorgen um diese Demokratie. Es sind nicht nur der fehlende saubere Journalismus, aber der ist Teil des Ganzen. Es ist inzwischen Blasenjournalismus. Jeder hat sein Medium, seine Blase, seine Gruppe, aber damit verlieren wir eine gemeinsame Basis. Und das stärkt extrem.
Ich habe gestern Abend mit Wolfgang Schmidt kurz über dich gesprochen. Du bist vorbeigegangen. Wolfgang ist auch da, der ist danach hier im Midcast. Und Wolfgang hat mir erzählt, wie es für ihn war, als du die Rede im Bundestag hieltst. Weil er saß auf der Regierungsbank. Er saß ja nicht so lange da, aber er saß immer 3 Jahre dort. Sag, das war ja ein ganz anderer Marcel Reif. Den gibt es ja offensichtlich schon ein paar Jahre, aber den kannten wir nicht. Wer hat den Marcel Reif in den Bundestag gebeten?
Die damalige Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Schau, warum? Weil der Fußball, die hatte irgendwo meine Lebensgeschichte gehört und dachte, pass auf, der Fußball.
Die hast du aber nie propagiert, muss man sagen.
Ich bin nicht Handlungsreisender in Sachen, hey, mein Vater hat den Holocaust überlebt. Das war mir immer verdächtig. Bin ich nicht. Bitte lasst mich in Ruhe, fragt mein Vater, den könnt ihr nicht mehr fragen. Der hat darüber nicht gesprochen, über die Zeit. Wer bin ich, mich wichtig zu machen? Hey, mein Vater, hast du auch sowas Tolles zu bieten? Mein Vater hat den Holocaust überlebt. Das habe ich so von mir gefragt.
Aber ich muss einhaken, du hast aber auch die ganze jüdische Gemeinde nie irgendwie.
Ich bin kein Vorzeigejude. Ich schäme mich für nichts. Ich bin kein Jude. Das ist das.
Die Hälfte und dann ist sie noch väterlich.
Und dann kennst du
natürlich.
Weißt, wenn nicht, lernst du gerade was.
Nein, ich weiß ich schon, ist nicht
Jude.
Die Mama.
Ja. Wenn ich Jude werden möchte, muss ich über 26 Hürden bei 3 Rabbinen hopsen, weil mein Vater Jude war. Warum? Verfolgtes Volk, Vergewaltigung, wer die Mutter ist, wusstest du. Wer der Vater ist, wusstest du nicht. Deswegen, ich bin nicht mal Jude, nicht mal Halbjude. Ich wollte das nicht von mir hertragen, weil das ganz schnell hat das so was Wichtigtuerisches und dazu war das, was um was es geht, viel zu wichtig, viel zu groß. Die hat aber gedacht, komm, Frau Baas, der Fußballfuzzi kann doch ganz gut quasseln, weißt du was? Wenn der die Geschichte, vielleicht Marketing in Überlegung, denke ich mal. Wirklich? Nicht nur. Ich habe dann gesagt, Frau Baas, das mache ich nicht, weil mein Vater hat nicht gesprochen und ich werde nicht für ihn sprechen. Das können Sie vergessen. Dann hat sie mir lang genug deutlich gemacht, dass die zweite Generation sprechen muss, weil vor mir hat eine unfassbare Frau, eine Überlebende des Holocaust, Frau Seppeschi, über 100. Wir haben am Abend vorher zusammengesessen, meine Frau war dabei, sonst wäre ich mit ihr durchgebrannt. Sowas Gütiges, Fröhliches, Humorvolles, ich kriege immer noch Tränen in die Augen und Gänsehaut. Das war so. Und dann sage ich, Frau Baas, und danach soll ich sprechen, nach der Frau. Glauben Sie mir, was glauben Sie, wie lange die Frau Seppeschi noch sprechen kann? Und danach was? Und du kennst den Spruch, Menschen sind erst tot, wenn man sie vergessen hat. Also, dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich glaube, das ist wichtig. Da habe ich mich gefragt, was würde der Alte sagen? Putze die Schuhe, stell dich gerade hin, sprich deutlich, mach es. So, und dann habe ich es gemacht. Aber ich die alle Meriten, und ich werde heute noch darauf angesprochen. Jeden Tag.
Ja, ich habe sowas noch nie. Also aber es war vielleicht auch, das magst du, du bist ja selbstbewusst, aber auch modest genug, das zu akzeptieren. Ich habe diese Rede morgen in meiner Rede aufgegriffen oder einen Satz dazu aufgegriffen von dir. Es war ja eine unglaublich bewegende Rede, natürlich auch deiner Popularität wegen. Die hat ja das unterstützt. Und deswegen war die Entscheidung von Frau Baas schlau, natürlich. Weil sie tue Gutes und spricht drüber. Also dann so.
Aber ich
hätte auch einen Friedmann bitten können.
Ich gebe dir wirklich Brief und Siegel. Ich habe Eitelkeit erfunden. Mach dich nicht wichtig, da ich hab's erfunden. Aber ich gebe dir meine Hand drauf. Nicht ein Halbsatz. Ich habe die Rede in 2 Stunden nachts mal so um 3 Uhr mich aufgewacht, dachte ich, du, jetzt mach aber mal, weil sonst geht das schief. Irgendwann musst du im Bundestag sprechen, du Idiot. Ja, ist ja noch Zeit. Nicht ein Komma war darauf gezielt auf Wirkung. Alles, was ich im Leben mache, beruflich ist auf Wirkung erzielen. Du sollst finden, wie toll, was ich für ein toller Putzi bin. In dieser Rede nicht ein, oder ich rechtfertige mich nicht, ich will es nur noch mal unterstreichen, nicht mal ein Komma. Dass Frau Baerbock weint, wollte ich nicht. Ich wollte gar nichts. Ich wollte dem gerecht werden, was ich als notwendig begriffen hatte.
Sei ein Mensch.
dein Mensch und das weiterzugeben. Aber nicht ich habe das erfunden. Das ist alles von meinem Vater, nicht ich.
Marcel, jetzt müssen wir die philosophischen Höhen ein bisschen verlassen und wieder in die Realität zurückkommen, wenn es auch bewegende Momente sind. Bitte vervollständige doch die Sätze für mich. Wenn ich ein Spiel meines Lebens noch einmal kommentieren dürfte, wäre es...
Das geht nicht, junger Freund. Das wären Hunderte, weil ich mir das auch abgewöhnt habe. Wenn mir dieses Champions-League-Finale auf der irgendeins, auf das du gerade raus willst, wenn mir das so super vorgekommen wäre und nächste Woche muss ich Hoffenheim gegen Darmstadt machen und sage, oh, das ist aber jetzt, das finde ich jetzt aber nicht so dolle. Das habe ich ganz schnell, diese Rangfolge nicht. Jedes Spiel hatte seine Momente und seine Geschichte. Wenn ich die nicht gefunden habe, habe ich einen schlechten Job gemacht.
Ich muss dich zu schwarz-weiß zwingen. Was ist denn der schönste Ort, an dem du auf dieser Welt warst?
Der schönste?
Ja.
Ich war an so vielen zum Glück, hatte das Glück.
Gibst mir gerade
Santorin. Davon.
Santorin.
Santorin, den ersten Morgen über der Caldera frühstücken und dann da runter gucken.
Okay. Dieses Wann war das?
2018, vor 7 Jahren.
Warst du alleine da?
Nein. Das ist kein Platz für alleine und auch nicht, kein Platz mit Kindern. Bitte nicht, nehmt keine, das ist, die Kinder haben nichts davon.
Romantik.
Ihr habt 2 Tage, mehr
reicht dann auch.
Aber 2 Tage.
Gut. Jetzt mal die Rolle des Sportlers. Du hast ja davon gesprochen, dass du selbst früher bitte gekickt hast. Wenn du einen Tag in die Rolle eines Sportlers heute, der jetzt lebt, schlüpfen dürftest, welcher Sportler reizt sich da am meisten?
Ich hatte nicht viele Sportidole. Ich hatte komischerweise ein Idol, das war der Eishockeyspieler Wayne Gretzky, dessen Trikot habe. Ich habe 2 Trikots zu Hause, eins von den Galacticos von Real Madrid, das ist Schwachsinn, die haben nie was gewonnen, aber alle Namen sind da drauf, alle Großen, aber die haben nie was gewonnen, weil sie keine Mannschaft waren. Das habe ich als Gag und Wayne Gretzky. Ansonsten, mal so wie Messi...
Im
so wie Messi einmal 80 Meter Slalom laufen. Das, und dann und du denkst, guckst zu und denkst, Junge, hör auf, die brechen dir die Beine irgendwann mal, hör jetzt auf. Nee, einer geht noch.
Ist er der größte jetzige lebende Fußballer?
Neben Ronaldo. Das muss ich deshalb sagen, weil meine 2 Söhne sind. Die, und ich sage immer, Leute, seid doch glücklich, dass ihr die beide habt noch kicken sehen und immer noch gucken könnt. Genießt das doch.
Du hast auf deine mir gar nicht bekannte Eitelkeit angesprochen. Danke dafür. Was für ein Kompliment ist dir wichtig? Nicht, was war das Schönste, was ist dir wichtig?
Der kann seinen Job. Und Job dick unterstrichen. Wenn ein eitler Fatzke, ein eitler Arsch, ist nicht gut. Der ist zwar zuweilen arrogant, manchmal auch nicht mehr früher vielleicht. Eitel, ja. Eitelkeit war für mich immer ein Ansporn. Eben genau die Pointe, damit Leute, wenn sie sagen, der ist zwar eitel, aber weißt du was?
Hören trotzdem gerne
zu. Der kann seinen Job. Und wenn meine Frau sagt, ich liebe dich. Du bist der Größte.
Wie schön. Wie gehst du mit Kopien um? Du wirst kopiert, das weißt du. Sogar deine Stimme wird kopiert. Ist okay für dich?
Ich würde jedem Jungen sagen, mach es nicht. Das wirst du nicht schaffen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil 90 Minuten Fußball kommentieren zu lang ist.
Ja, da fallen mir 2 Sätze zu einem. Einmal sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben. Du kennst den Satz.
Ja,
und der zweite Satz, der gefällt mir dazu noch besser. Du musst, erst wenn du kopiert wirst, bist du eine Marke.
Da willst du meine Eitelkeit jetzt schon wieder bedienen? Lass doch mal, jetzt war ich doch gerade halb bescheiden. Nein, das schaffst du nicht. Ich habe immer gesagt, ich mache dir 10 Minuten einen Spielbericht. Den mache ich dir so bis aufs Jota, dass du sagst, ja, genau so wollte ich es. Ab Minute 15 bin ich verloren, weil da unten passiert was. Und wenn du die Demut nicht hast, dass du das komischerweise dieses Spiel, sag mal auf, ich habe eine ganz gute Konstitution, ich bin selten krank. Ich habe einen Spieltag verpasst wegen der Grippe. Ich saß zu Hause. Weißt du, was das Schlimmste war? Die haben trotzdem gekickt.
Nee.
Ich stand vor dem, ich saß vor dem Fernseher. Aber das könnt ihr jetzt nicht machen.
Nicht wahr.
Das könnt
Spiel
ihr
nicht abgesagt.
Machen. Sie haben es trotzdem gemacht und da kam mir der Verdacht.
Sehr gut.
Eventuell.
Ich bleibe noch ein bisschen trivial, weil ich habe am Ende noch was.
Mach.
Ja, Rapid Fire Questions. Also du kriegst jetzt eine Entweder-Oder und bitte.
Ich gebe mir Mühe, also bitte. Los.
Also nicht los. Also immer gewinnen ohne Leidenschaft oder immer verlieren mit voller Leidenschaft?
Dann eher immer verlieren mit voller Leidenschaft.
Ein Leben ohne Fußball oder ohne Musik?
Beides liebe ich.
Ein Jahr ohne Handy oder ein Jahr ohne Reisen?
Was ich liebe,
um Gottes Willen. Nein, nicht, was die Entscheidung, wenn du eine treffen müsstest.
Gottes Willen, ein Jahr ohne Handy, sofort.
Ja?
So, aber so,
bist du da so entspannt? Ich leide
wie ein Hund, aber wenn du mir Reisen wegnimmst, bin ich tot. Also das ist noch ein Antrieb, den um Himmels Willen.
So, jetzt wird's schwer. Ein Abendessen, sagen wir, irgendein großer Schriftsteller. Greifen wir in die oberste Kiste. Goethe oder Guardiola?
Hast du leider den falschen gedacht.
Zweifel hast du mit Guardiola schon gegessen?
Ich bin kein Guardiola-Fan, weil er ein Ausbilder ist, aber kein guter Trainer. Ich mag ihn nicht als Menschenführer. Für den sind Menschen nur Funktionsträger. Wenn du, gib mir ein Abendessen mit Goethe. Entschuldigung.
Wer ist denn der größte Trainer für dich emotional? Also Kloppo, ist er emotional so einer?
Kloppo, da, jein, nein. Ich habe Hitzfeld erlebt und Heinkes. Und das waren für mich die Prototypen. Vincent Kompany ist auf einem sehr, sehr guten Wege. Auf einem wahnsinnig guten Wege, weil er alles gesehen hat, weil er eine Demut hat, weil er eine Menschenfreundlichkeit hat und weil er noch Ahnung vom Fußball hat.
Ja, und er ist auch überhaupt nicht schnöde. Gar nicht.
Null. Ja? Du denkst immer, Mensch, jetzt
schrei doch mal. Er fällt auch auf keine Frage rein.
Nicht. Nein, weil er bei sich ist. Bei sich ist. Und wie oft hat er gesagt, und selbst wenn er sagt, der Lothar Matthäus, das sehe ich anders. Aber nie, der hat keine Ahnung oder immer.
Gar nicht.
Ich sehe das anders. Und das hat eine entwaffnende Größe, ist noch ein bisschen Zeit, dazu ist er noch zu jung.
Klar.
Aber der ist auf einem faszinierend guten Wege.
Also ich habe ein Buch dir mitgebracht, das ich dir gleich überreichen möchte. Da sind ein paar Fragen drin, die mir ganz gut gefallen. Sie sind philosophischer Natur. Macht der Sportler die Gesellschaft besser oder spiegelt er nur die Gesellschaft?
An sehr guten Tagen und wenn man es nicht ständig von ihm verlangt und zu sehr verlangt, gelingt es ihm, diese Gesellschaft besser zu machen. Aber nicht permanent und nicht als Anspruch.
Erfolg hat ja so viele unterschiedliche Komponenten. Anerkennung, innere Zufriedenheit oder was ist wirklich Erfolg?
Wenn du deinem Anspruch gerecht wirst. Und den bitte nach deinen Möglichkeiten. Und je älter man wird, desto besser gelingt einem das. Mit 20 weißt du alles besser. Und so mit 35 solltest du anfangen zu wissen, was du nicht kannst. Und ich bin heute dankbar für jeden Hinweis, den mir das Leben gegeben hat. Das kannst du nicht. Hör einfach auf. Ich habe mit 18 gesagt, ich werde nicht Weltfußballer. Das war eine sehr, sehr weise, frühweise, ohne es zu wissen, weise Entscheidung. Also, die eigenen Ansprüche bitte nicht runterschrauben, damit das ist billig. Das hat mit Erfolg nichts zu tun. So hoch setzen, wie es nur geht, wissen, wo die eigenen Möglichkeiten sind und dem dann jedes Mal gerecht werden. Und das Glück hatte ich auch, dass ich ein eingebautes Männlein im Kopf habe, das mir am Abend spätestens im Bett nach einem Spiel nochmal 3 Szenen oder vor allem 3 Sätze vorgespielt hat. Wie findest du die denn jetzt? Sag mal. Und du sagst, ich will die nicht nochmal hören. Ja, das glaube ich dir, aber du hast sie gesagt. Warum, um Gottes Willen? Das hilft.
Die Reflexion. Marcel, eine Frage, die wir Hoteliers hassen, aber die Zuschauer spannend finden. Was ist das beste Hotel für dich auf der Welt? Und dann natürlich auch, warum?
Boah, ich weiß, du möchtest die kurze Variante haben.
Ja,
ich habe so viele unfassbar gute Hotels und was waren nicht immer nur die allergrößten, aber wo Menschen sich das waren Gasthäuser, nicht Wirtshäuser, sondern Gasthäuser. Das hat mir jemand hat mich mal darauf hingewiesen, auf den Unterschied zwischen Gasthaus und Wirtshaus. Was steht denn da vorne? Wo ich als Gast mich willkommen gefühlt habe, das waren kleine, in den Bergen war ich mal in einem. Dann war in New York, dann war in London. Das Connaught ist so grandios. Und trotzdem hat es eine persönliche Ding. Das Schloss Elmau, wenn der Chef morgens beim Frühstück kurz vorbeischaut. Nicht um wichtig zu tun, sondern du hast das Gefühl, das ist der Eigentümer. Und der kommt und sagt, schön Sie zu sehen. Und du kannst es sogar glauben.
Ja, der meint das so.
Ja, der meint das.
Der meint das tatsächlich so. Aber deswegen ist das Hotel auch gar kein Hotel, sondern werde ich morgen nochmal besprechen, ein Freiheitsort.
Ein Gasthaus.
Der macht ganz anders.
Und ich mag Gastwirte, nicht Wirtshäuser.
Danke für deine Zeit, für deine Insights. Schön, dich wiederzusehen nach all den Jahren.
Ich freue mich auch.
Danke.